wie soll ich es beschreiben, das Gefühl, und ich kenne das bis heute, aufzuwachen und nicht aufstehen zu können. Das ist die Unfähigkeit, die einfachsten Dinge im Leben zu erledigen. Ich vergleiche es manchmal mit, als ob meine Füße in Beton wären, was man aber auch behandeln kann. Depressionen sind gut behandelbar.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, meine heutige Gästin ist Radiomoderatorin und Fernsehreporterin. Für Galileo bei ProSieben ist sie auf der ganzen Welt unterwegs und wenn nicht, dann hört ihr sie im Sektor bei 1Live. Vor 3 Jahren hat sie öffentlich gemacht, ich bin gar nicht immer so gut drauf, wie das vielleicht wirkt, denn ich leide, seit ich 15 bin, an Depressionen. Darüber wollen wir heute reden und deswegen freue ich mich wahnsinnig über den Mut meiner Kollegin Maike Greine.
Hallo lieber Benny, danke für die Einladung.
Wie schön, dass wir bei einem Eiskaffee in meiner Küche sitzen, weil es draußen so heiß ist.
Und der tut so gut gerade. Eiskaffee mit richtig schönen Eiswürfeln drin, bei der Hitze ganz wunderbar.
Du Maike, bevor wir über deine persönliche Geschichte reden und über Depressionen, wie immer in diesem Podcast, zuerst die Frage Fenster oder Gang. Und ich habe gesehen, du hast, ich glaube, heute oder gestern gepostet, Deutsche Bahn, gerade my biggest love. Das heißt, du wirst sofort eine Antwort auf die Frage haben. Fenster oder Gang?
Tatsächlich Fenster in der Bahn, immer, weil ich auch immer mit einem Nackenkissen unterwegs bin. Ich bin so eine richtig nerdige Bahnfahrerin und dann kann ich das Nackenkissen so zwischen mich und das Fenster legen und meinen Kopf anlehnen. Und auch mal ein bisschen schlummern. Das ist tatsächlich für mich fast noch wichtiger, als rauszugucken. Also ich nutze so die Zeit in der Bahn auch einfach mal die Augen so zu machen, zu schlafen. Und das ist dann manchmal so ein bisschen Freizeit. Das klingt etwas traurig, aber ja,
naja, Fenster. Aber sorry, wenn man halt so viel unterwegs ist wie du, dann muss man ja diese Zeit, die einem bleibt, da irgendwie auch nutzen. Du hast gesagt, im Zug ist es Fenster. Ist es im Flugzeug eher der Gang oder?
Da werde ich ein bisschen kompliziert. Es kommt auf die Länge der Strecke an, tatsächlich. Wenn man neben jemandem sitzt, den man nicht kennt, dann sitze ich tatsächlich lieber am Gang, weil ich mich da nicht ständig entschuldigen muss. Wenn ich mal Pipi machen muss oder oh, ich brauche noch irgendwie was zu trinken, dann störe ich die anderen nicht so. Und im Flugzeug dann ganz gerne Gang.
Mit 15 hast du die Diagnose bekommen, Depression. Erinnerst du dich noch daran, was der Auslöser war?
Die Diagnose kam tatsächlich viel später. Ich weiß aber, weil ich das Gefühl kenne, heute viel besser einordnen kann und es mir vertrauter ist, dass es mit 15 losging. Auslöser, ich glaube tatsächlich, der Auslöser war so ein bisschen die Pubertät. Ich erinnere mich gut an die Zeit so in der 9., 10. Klasse, was es für eine Überwindung war und für einen Kampf, wo ich heute auch manchmal fassungslos bin, dass das so gewesen ist und wie soll ich es beschreiben, das Gefühl, und ich kenne das bis heute, aufzuwachen und nicht aufstehen zu können. Wirklich nicht mal so, oh, ich bin müde, ich will mich nochmal umdrehen, sondern ich brauchte ganz viele Rituale, die ich damals selbst für mich entwickelt habe, um aus dem Bett zu kommen. Ich habe das Fenster auf Kipp gemacht, habe eingeatmet. Ich habe damals schon lange bevor es Podcasts gab und ganz viele Hörbücher gehört, habe immer die gleiche Musik gehört oder ein gleiches Hörbuch auf CD. Rituale, die in mir Dinge auslösen wie Glück und wie Kraft. Und es hat oft ja bis 10, 11, 12 Uhr gedauert, bis ich diese Schwere losgeworden bin. Und damals habe ich eigentlich auch angefangen, so ein Talent dafür zu entwickeln, dass das nicht auffällt. Ich habe versucht, das zu verstecken, weil man das von mir auch nicht erwartet hat. Und ich habe das damals von mir nicht erwartet.
Aber sag mal, du hast jetzt gerade Weltschmerz gesagt. Du hast gesagt, du kamst nicht aus dem Bett oder es war so eine Schwere für dich in deinem Leben, in deinen Gedanken. Was passiert da irgendwie noch? Also kann man das irgendwie noch mehr in Worte fassen, was mit dir, deinem Körper oder auch mit deinem Geist und deiner Seele passiert?
Das ist ein guter Punkt. Eine große Annahme ist, dass Depression was mit Traurigkeit zu tun hat. Auch. Ja, aber es ist auch vor allem körperlich. Und das ist das, was viele Leute unterschätzen. Diese Müdigkeit zum Beispiel, das ist wirklich nicht, oh, ich bin müde und ich trinke einen Kaffee. Das ist die Unfähigkeit, die einfachsten Dinge im Leben zu erledigen. Also wir reden davon, das war mit 15 damals so, so wie es heute auch ist, da ist eine Spülmaschine, die muss ausgeräumt werden. Ich kann nicht. Wille und ich sag mal die Fähigkeit, das umzusetzen, es ist wie voneinander abgekapselt. Ich vergleiche es manchmal mit, als ob meine Füße in Beton wären. Und es gab ein Gefühl der Machtlosigkeit, weil eigentlich hatte ich so viel Fähigkeiten und so viel Lebenslust und so viel vor. Und alle paar Monate wurde das im Prinzip gestoppt. Und ich konnte den Weg nicht mehr gehen. Dann beginnt eine Schuldspirale oder bei mir begann eine Schuldspirale. Wäre ich nicht so müde, wäre ich nicht so erschöpft, würde ich besser funktionieren, wäre ich nicht oft so hilflos, dann könnte ich bessere Noten schreiben, mehr mit meinen Freunden unterwegs sein. Für mich war es das Thema Sport. Ich könnte, das war ganz oft in meinem Kopf, würde es mir nicht so schlecht gehen, könnte ich ein so schönes Leben führen.
Und also war der Druck dann irgendwann so groß oder der Leidensdruck auch so groß, dass du gesagt hast, ich muss mir da Hilfe holen?
Nee, da kam die Klatsche mit Zusammenbruch. Also das war während der Uni-Zeit. Ich habe an der Zeppelin-Universität am Bodensee studiert und das war schon, also wir haben schon ordentlich Gas gegeben. Es wurde viel gefeiert, es wurde viel gelernt. Man wollte viel erreichen, nicht nur meine Kommilitonen, sondern ich auch. Ich habe dann nebenher das Hochschulradio gemacht. Und dann kam wieder diese Phase absoluter Leistungsfähigkeit, endete dann immer in so einem Zusammenbruch. An dem Punkt habe ich über Tage hinweg in meinem Bett gelegen, ich weiß das noch. Und das war auch das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr richtig für mich sorgen kann. Ich habe weniger gegessen. Wenn ich gegessen habe, dann nur so zwischendurch. Ich war nicht mehr in der Lage, richtig an einem Tisch zu sitzen. Ich war nicht mehr in der Lage, meine Wäsche zu waschen. Wir hatten damals ein Studentenprojekt und ich habe ständig Ausreden gefunden. Ausreden für alles Mögliche, weil ich nicht wollte, dass man merkt, wie schlecht es mir ging. Und dann kam ein Punkt, wo ich, und das kommt in einer schweren Depression, Leute, die das erfahren haben, dann bekommt man Klopfen im Ohr. Ich habe Sehstörungen bekommen. Ich war so verzweifelt wegen meinem eigenen Zustand, von dem ich ja mal gedacht habe, das kann nicht sein. Ich habe ein Studium und ich habe so viel und ich kann so viel und meine Eltern sind toll und meine Freunde sind toll. Es kann mir doch nicht so schlecht gehen, dass ich dann Angst bekommen habe, auch um mich selbst. Weil dann der Punkt kommt, und das muss man auch dazu sagen, Depressionen, schwere Depressionen sind in jedem 10. Fall tödlich. So, das ist was, worüber kaum gesprochen wird.
Tödlich, weil Selbstmord und Suizid?
Weil Menschen sich das Leben nehmen, ja. Weil sie nicht wissen, wie sie das stoppen können, wie sie da rauskommen. Und ich habe damals eine Hausärztin angerufen. Endlich habe ich das gemacht und habe gesagt, hallo, ne, mein Name ist Maike Grein, ich bin zu Hause, ich bin seit Tagen hier und es geht mir sehr schlecht. Ich sage, ich habe Not und ich habe Angst. Ich habe gerade Angst um mich, weil ich nicht weiß, was ich mir vielleicht antue. Damit meine ich nicht, dass ich das Verlangen hatte, mein Leben zu beenden oder so etwas. Ich wusste einfach nicht mehr, wie ich es handeln sollte. Habe mich dann in mein Auto gesetzt, bin dahin gefahren. Ich kam rein, bin weinend zusammengebrochen und habe ihr das grob erzählt. Dann hat die mich einfach in den Arm genommen und hat gesagt, seit wann geht's Ihnen so? Und ich meinte, ja, seit vielen Jahren. Und dann hat sie gesagt, das tut mir leid und jetzt werden wir Ihnen helfen. Und das waren Jahre, da ist ganz viel abgefallen. Und ich habe dann meine Eltern angerufen, die gerade, ich glaube, die waren irgendwo auf Rügen oder Wangerooge und habe gesagt, ich wollte euch sagen, es geht mir sehr schlecht und ich möchte jetzt zu einem Arzt gehen und mir helfen lassen. Und was für mich unvorstellbar war, aber für das kam für ganz viele Leute wie aus heiterem Himmel. Also das, womit ich mich schon seit Jahren beschäftigt hatte, auch so eine Art Doppelleben. Man führt ein Leben nach außen, was gar nichts unbedingt mit dem zu tun hat, was in einem drin vorgeht. Das aufzulösen, war eine große Erleichterung, aber dann fing die Arbeit erst an. Und dann habe ich angefangen, Medikamente zu nehmen. Und ich erinnere mich genau, einige Wochen später stehe ich an einer Ampel, saß an meinem Auto da unten am Bodensee und habe gedacht, boah, du bist seit Tagen morgens gut aufgestanden. Und das ist ein Gefühl, für andere Menschen Normalität, für jemanden, der Depression hat. Es ist wie ein neues Leben.
Krass. Das hat bis heute angehalten, hoffe ich. Oder wie sind
die? Naja, das ging zwischendurch wieder bergab. Also, man muss dazu sagen, es gibt gewisse Dinge, die helfen, nicht rückfällig zu werden. Und man muss auch unterscheiden, das, was ich jetzt erzähle, ist keine Depression, die ausgelöst wird, beispielsweise durch Trennung, durch Trauer, durch einen hohen Stress. Und das ist in mir. Das hat auch körperlich noch andere Auswirkungen als Frau beispielsweise. Bei mir ist auch lange die Periode ausgeblieben. Das sind Dinge, über die wird so gar nicht gesprochen. Aber das kann sein, das kann dazugehören. Es war dann für einige Jahre gut. Ich habe eine Therapie gemacht. Ich war gut auf Medikamente eingestellt. Dann bin ich irgendwann nach Köln gezogen. Und irgendwann ging es dann aber leider wieder bergab. Das war dann so 5 Jahre später. Eigentlich kommt es bei mir mal so in 5-Jahres-Zyklen, dass es einfach richtig knallt. Einmal so mit 15, dann mit Anfang 20. Dann mit Mitte, Ende 20 hatte ich nochmal eine Phase. Da muss ich aber auch sagen, da habe ich mir auch viel zu viel zugemutet. Da bin ich dann wieder in Therapie gegangen, das erste Mal nach Jahren. Und seitdem habe ich eigentlich auch immer therapeutische Begleitung. Nicht jede Woche, aber es tut gut zu wissen, da ist jemand, mit dem ich auch darüber reden kann, offen darüber reden kann, wie es mir gerade geht, wenn es wiederkommt.
Du hast tatsächlich auch mal geschrieben, vor einiger Zeit nochmal, dass das, was du tust, eigentlich dein Traumjob ist. Und du hast geschrieben, egal ob Mikrofon oder Kamera, alles, was leicht aussieht, ist viel Arbeit. Und wie oft muss ich Widerstände mit mir selbst auskämpfen, um diesen Job auch machen zu können? Hast du manchmal so Momente, dass du dir denkst, ey, diesen Job kann ich nicht mehr machen, will ich nicht mehr machen? Ich werde jetzt Versicherungsmaklerin.
Mhm. Ich liebe, was ich tue. Wirklich. Und es ist ja auch viel Arbeit, da hinzukommen und das zu halten. Und ich glaube auch, dass es eine Berufung ist. Aber es gibt Momente, und gerade wenn es mir nicht so richtig dolle geht und ich merke, die Müdigkeit kommt und ich weiß aber auch, ich muss weitermachen, dann denke ich manchmal, ich sollte das diesen Job nicht tun. Ich will ihn tun. Aber vielleicht wäre ein bisschen mehr Ruhe ganz gut. Aber ich muss mir da selber auf die Finger hauen. Also ich weiß, was los ist. Und manchmal, ja, hänge ich dann trotzdem bis 2 Uhr nachts auf irgendeiner geilen Party rum. Oder oder sag noch zu einem Job, ja, okay, ich mache. Ruhe wäre manchmal besser, dass sich die Gedanken ein bisschen legen und man den Körper nicht, wenn man eh schon dazu neigt, auch auszubrennen, dass man ihn nicht noch mehr strapaziert.
Du hast gerade schon gesagt, dass ja häufig über Depressionen in der Öffentlichkeit auch gesprochen wird. Zum Glück ja inzwischen einfach auch mehr als eben noch vor einigen Jahren. Du sagst aber auch, es nervt mich, dass das oft einfach mit Traurigkeit irgendwie gleichgesetzt wird und dass das viel mehr ist und was ganz anderes ist, nämlich eine Krankheit einfach ja auch. Was kann man tun? Weil du auch gesagt hast, in meinem Umfeld damals ist es vielleicht nicht so gesehen worden. Was kann man tun, wenn man das Gefühl hat, Freunde, Familienmitglieder, Kollegen, Kolleginnen verändern sich und man hat das Gefühl, es könnte eine Art Depression sein. Ich frage mich immer, bietet man Hilfe an, spricht man das Thema direkt an, was ist der richtige Umgang?
Das ist was, das gilt aber für mich persönlich, dass ich denke, kümmere dich mal um deine eigenen Probleme.
Es ist übergriffig irgendwie dann auch, oder?
Auf der einen Seite wünscht man es sich, dass die Leute darüber sprechen, dass sie für einen da sind. Und auf der anderen möchte man ja nicht, dass es wieder losgeht. Oder man möchte sich vielleicht auch gar nicht damit beschäftigen, dass man ein Problem hat, das man bearbeiten sollte, wenn man sein Leben lebenswert halten will. Ich habe einige Freunde in meiner Umgebung, die können das mittlerweile. Großen Dank und großes Herz an der Stelle. Es gibt 2 Dinge, die wir sowieso, finde ich, in jeder Diskussion mehr beachten sollten. Keine Bewertung und keine ungefragten Ratschläge. Reden lassen. Wie geht es dir? Anbieten, ich komme morgen vorbei, wir gehen vielleicht zu einer Beratungsstelle. Möchtest du, dass ich mitkomme? Aber nicht pushen und keine ungefragten Ratschläge. Das Gefühl von Schuld, das ist, da könnten wir ein abfüllendes Thema drüber machen. Das Gefühl, schuldig zu sein, weil man sich schlecht fühlt. Das Gefühl, eine Last zu sein. Das Gefühl, anderen Leuten das Leben schwer zu machen, weil es ja nicht sichtbar ist. Wenn jemand sich das Bein gebrochen hat, dann kann man sagen, oh, Entschuldigung, könntest du mir bitte mit der Tasche helfen? Wenn man sagt, du, ich bin wahnsinnig müde und erschöpft, könntest du bitte heute Abend bei mir bleiben? wer macht denn das?
Ich glaube, was, also so empfinde ich das zumindest jetzt von dem, was du erzählst, ist einfach zuhören und da sein für Menschen, ne? Wenn es
ohne
denen so
Ratschläge
gibt.
Und ohne Bewertung. Mhm. Das ist ganz schwierig für uns, weil wir neigen dazu, alles, was wir hören, irgendwie zu bewerten oder wieder zurückzugeben. Jemand, der das nie erfahren hat, kann das kaum nachvollziehen.
Ja, ich finde, du hast tatsächlich, das hast du, zitiere ich gerade auch nochmal, weil ich fand das sehr bildhaft und dadurch habe ich das auch ein Stück weit mehr verstanden, weil es passt genau zu dem, was du gerade sagst, wenn mein Körper wieder mal seine Chemie durcheinander geworfen hat, wenn die Schaltkreise in meinem Gehirn aus dem Gleichgewicht geraten, Freude und Neugierde wieder gelähmt sind. Ich finde, die Worte, die du da gewählt hast.
Das habe ich geschrieben?
Das hast du geschrieben, das stammt aus deiner Feder.
Cool.
Nein, ich finde, das trifft es ja ganz genau, dass da oben im Gehirn irgendwas nicht mehr so läuft und das Auswirkungen und Impact auf den Körper hat.
Da, was man aber auch behandeln kann. Depressionen sind gut behandelbar. Über was wir jetzt auch sprechen, ist ja eigentlich so dieses, was kann ich tun, was kann ich machen? Struktur, wichtig, einhalten, da können Angehörige auch toll helfen, Familie, Freunde, dass man eine gemeinsame Struktur erarbeitet und zumindest ein bisschen wie meinem Kind darauf achtet, dass die eingehalten wird. Gemeinsam zum Sport gehen, gemeinsam essen, sowas hilft ungemein, nicht alleine lassen. Aber das Wichtigste ist, und das ist in Deutschland aber auch ein Problem, man braucht einen guten Arzt. Auch wenn ich das Thema Depression in- und auswendig kenne und mittlerweile viel besser da rauskomme, ich bin keine Therapeutin. Es gibt Leute, die das gelernt haben und da entsteht bei mir eine gewisse Wut. Wir haben einen viel größeren Bedarf an Psychologen und an Therapeuten als, ja,
als gerade wirklich da sind.
Ja, Katastrophe, ganz schlimm. Wie oft ich angesprochen werde, auch von entfernten Verwandten, Bekannten, die ich ewig nicht gehört habe. Hallo Maike, ich weiß, du kennst dich mit dem Thema aus. Wie kommen wir an einen Therapeuten? Und ich denke mal, scheiße Deutschland, wirklich. Da sind so viele Leute, die Hilfe brauchen. Hinter vielen Suiziden auch in diesem Land steht so eine Geschichte.
Ich habe ja auch eine Therapie gemacht und ich habe 6 Monate auf meinen Therapieplatz warten
müssen.
Und dachte noch so, wie soll ich das, also ich halte das nicht durch, weiß nicht, wie ich die nächsten 6 Monate schaffen soll, das dauert mir viel zu lang, ich will irgendwo anders hin, ich brauche Hilfe. Und meine Freunde haben gesagt, du kannst dich fast noch glücklich schätzen, dass du in Köln nur, in Anführungszeichen, 6 Monate warten
musst. Ist das nicht schrecklich?
Weil da so viel Zeit ins Land geht und da wird jemand alleine gelassen mit seiner Herausforderung, mit seinem Problem, mit seiner Krankheit einfach. Es ist einfach, auch jede psychische Erkrankung ist eine Krankheit. Und damit wirst du alleine gelassen. Und es wird gesagt, ja, kommen Sie doch in 12 Monaten nochmal wieder. Und viele Leute kommen dann in 12 Monaten nicht mehr wieder, weil sie es vielleicht nicht geschafft haben.
Oder es wird verschleppt. Und das kann auch der Beginn sein von diesem Gefühl von, ich habe doch gar nichts. Ich stelle mich nur an, ich sollte mich zusammenreißen. Ich habe das große Glück gehabt, aber auch immer irgendwie so diesen Willen, dass ich, also ich bin auch noch mal in eine Klinik gegangen zum Beispiel.
Also du warst stationär quasi über mehrere Wochen in einer psychiatrischen Klinik.
Nee, keine psychiatrische Klinik.
Psychologisch?
Psychosomatisch.
Ja,
genau. Das ist auch noch so eine Sache, man muss unterscheiden zwischen Psychiatrie und therapeutischen Kliniken. Bei der Psychiatrie, da geht es dann auch um Krankheiten aus einem anderen Spektrum wie Schizophrenie, Borderline und solche Geschichten. Schwere Depression kann auch in der Psychiatrie enden, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber man kann auch mit einer schweren Depression in einer Psychiatrie vielleicht besser aufgehoben sein. Ich war noch nie so psychiatrisch in Behandlung, aber ich bin mal nochmal in eine psychosomatische Klinik gegangen.
Was passiert da? Was wird da gemacht?
Boah, beste Entscheidung. Erstmal runterkommen, Struktur bekommen. Hey, Struktur hilft, reden. Da, wo ich war, gab es eine therapeutische Gemeinschaft und für mich war das unglaublich heilsam. Alle wissen, was der andere hat. Und das sind Sachen gewesen von der Unternehmensberater mit Tinnitus, die Kreativdirektorin mit Burnout, Menschen zum Beispiel, die Kinder verloren haben, die damit nicht zurechtkommen. Oder eben Leute wie mich, die immer wieder mit depressiven, schweren depressiven Episoden zu kämpfen haben. Und man ist viel an der frischen Luft. Man lernt mal zu schweigen. Ich habe Achtsamkeitstrainings gemacht. Ich habe mich mit dem Thema Vergebung auseinandergesetzt, mit den Themen Wut, Trauer. Und ich für meinen Teil, ich sage das jetzt mal so offen, ich habe mal zugelassen, viel zu weinen. Das ist auch etwas zuzulassen, da zu sitzen und dass Maike da hockt und einfach mal laufen lassen kann. Und ich kann das jedem empfehlen. Der Schritt, wenn man das hört, Klinik ist so, das klingt halt so richtig gaga, ne? Also jemand, der in der Klinik ist, der muss ja spinnen, das ist ja Klapse. Nein, das ist es überhaupt nicht. Und man kann dahin, man muss da auch nicht 3 Monate bleiben. Ich glaube, bei mir waren das 6 Wochen. Das klingt jetzt so ein bisschen, als wäre ich im Urlaub gewesen. Das war es nicht. Aber ich hatte eine gute Zeit, eine wertvolle Zeit. Und seitdem hat sich für mich auch noch mal viel verändert. Aber ich gehe auch immer wieder rein, ne? Ich gehe immer wieder rein. Ich will ein gutes, lebenswertes Leben haben. Und jemand, der Diabetes hat, der muss sich auch mit seiner Krankheit auseinandersetzen. Das Wichtigste ist, es auszusprechen, wenn es der Hausarzt ist. Das ist in Ordnung. Es ist kein Fehler. Und weil man sich vielleicht über Wochen oder Monate nicht gut fühlt, das muss auch nicht heißen, dass das nie wieder weggeht oder dass man abgestempelt ist. Ich bin so glücklich über Menschen wie zum Beispiel ein Kurt Krömer oder auch eine Nora Tschirner, die jetzt darüber reden. Ja, es ist so verbreitet und man hat mal eine Scheißzeit, aber man kann auch einfach mal eine Krankheit haben, die, wenn man sie akzeptiert und wenn man sie behandelt, auch ein Teil des Lebens sein kann.
Total gut, dass du das so schaffst. Ich finde es auch nach wie vor immer noch bewundernswert, dass du darüber sprichst, dass du so offen und ehrlich darüber sprichst.
Gerade habe ich mich zwischendurch mal gefragt, so, sollte ich das nicht eigentlich auch irgendwie dann in der Zeit, wo es mir gut geht, hinter mir lassen? Aber nein, irgendwie nicht. Ich habe auch Freunde gewonnen aus dem letzten Sommer, mit denen ich heute noch in Kontakt stehe. Und
also aus der Zeit
Klinik? Aus der, genau. Mhm. Und das sind auch Leute, von denen man es nicht denkt, wenn man sie so sieht und die selbst auch so lange getan haben, als wäre alles in Ordnung, bis gar nichts mehr ging und bis das eigene Leben in Gefahr war. Und ich bin froh, dass sie auch diesen Schritt gegangen sind wie ich.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass die Zeit in der Klinik, diese 6 Wochen, dir wahnsinnig viel geholfen haben, dass es anstrengend war, emotional anstrengend, aber dass du dich viel mit dir selbst beschäftigt hast.
Großer Luxus, das zu tun, ja.
Ja, und ich glaube, es ist auch total wichtig zu verstehen, dass man das manchmal braucht, weil der Running Gag bei 2 Freundinnen oder bei uns im Freundeskreis ist, dass die mich vor 2, 3 Jahren gefragt haben, die waren damals schon in Therapie, haben gesagt, Benni, meinst du nicht, das wäre für dich vielleicht auch mal wichtig, das zu tun? Und wir hätten vielleicht das Gefühl, das wäre für dich vielleicht auch irgendwie gar nicht so verkehrt. Und dann habe ich immer gesagt, nein, ich brauche das nicht. Ich bin sehr reflektiert, ich höre viel Musik und gehe im Park spazieren. Ich habe mein Leben im Griff. Fun Fact hatte ich dann nicht, weil dann irgendwie auch klar war, ich muss jetzt eine Therapie machen.
Selbstreflexion wird oft so vorgeschoben, gerade auch von Leuten oder in Begründung, warum man keine Therapie braucht. Ich bin total selbstreflektiert, ich check das alles. Ja, ich bin auch sehr selbstreflektiert. Aber durch Selbstreflexion alleine heilt man nicht. Das ist super, selbstreflektiert zu sein. Das hilft im Job, das hilft in Beziehung. Bei einer Depression hilft Selbstreflexion nicht. Man kann damit Probleme lösen, aber keine Krankheit. Und das ist auch etwas, was man, finde ich, noch besser verstehen sollte. Zum Beispiel einen Yoga-Retreat gehen, das ist eine super Idee. 3 Wochen Urlaub, super Idee. Oder auch Ratgeber lesen. Wie löse ich dies, wie löse ich das? Das ist keine Therapie. Und das ist nicht etwas, was eine Depression wirklich heilen kann, weil die Krankheit, die sitzt tiefer.
Ja, weil all das, was du gerade sagst, ne, mal einen Urlaub machen oder mal einen Ratgeber lesen, das ist quasi die Schmerztablette, das ist Ibuprofen.
Ganz
das
genau.
Hilft, um gerade vielleicht irgendwie erstmal einen Schmerz zu betäuben, aber geht halt nicht an den Kern des Problems, ne? Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist ja tatsächlich, dass du es vor 3 Jahren dann wirklich auch öffentlich gemacht hast mit einem Instagram-Post. Was war das für dich für ein Moment, das zu tun? Du hast geschrieben, ich mache mich nackig.
Ich lag tagelang irgendwie nur in meiner Wohnung. Das war noch vor Corona. Und es war halt wieder da. Ich war kraftlos. Ich habe wieder, obwohl ich ja früher auch in Therapie war, ich hatte wieder Schuld. Ich hatte Druck und ich hatte immer das Gefühl, ich würde irgendwie eine Rolle spielen müssen. Und das hat dann auch mein Beruf beeinflusst, weil ich bin morgens aufgestanden und habe wieder wie so eine Maske aufgelegt, also in dem Fall also, ne, Make-up und Haare durchkämmen und anknipsen. Und der Unterschied zu heute war, dass ich zwar damals schon mal eine Therapie gemacht hatte und ich für mich das wusste, aber nach außen hin, auch gerade in der Medienbranche, war halt immer noch Heititei. Und das war eine Kurzschlussentscheidung. Ich weiß nur, dass eine Freundin mich anrufte und sagte, was hast du da gepostet? Die war so, Maike, was hast du da geschrieben? Und mir war es scheißegal. Ich war einfach so kaputt. Es war kurz vor Weihnachten und ich war so erschöpft und so fertig und so durcheinander, dass ich auch mit meinem Auto nicht mal zu meinen Eltern fahren wollte. Und da auch der Unterschied zu früher. Ich habe gesagt, Mama, Papa, ich brauche eure Hilfe. Könnt ihr mich abholen vom Bahnhof? Und sie haben gesagt, ja, machen wir. Und das war ein richtig schönes Weihnachtsfest, weil von mir ist ganz viel abgefallen. Ich hatte aber schon Angst, dass der Schuss nach hinten losgeht. Also, dass das mir Jobs kaputt macht. Und ich würde auch nicht sagen, dass es in der Vergangenheit nicht auch mal Momente gab, wo Leute gesagt haben, die Maike können wir nicht belasten. Das, wer weiß. Das ist so. Das wird auch bei vielen, in vielen anderen Berufen so sein.
Nachdem du es quasi öffentlich gemacht hast. Genau. Ne? Wie waren denn sonst die Reaktionen? Also wie haben die Menschen darauf reagiert, dass du damit rausgekommen bist?
Ich habe so unendlich viele Nachrichten bekommen. Hunderte. Und das ist halt der Punkt. Richtig lange Nachrichten, Leidensgeschichten, auch von Menschen, die ich selber kannte, von denen ich das gar nicht wusste, die sich geöffnet haben, teilweise noch Monate später. Und das hat mich so berührt. Und das ist bis heute so. Ich meine, wir beide sitzen ja jetzt auch hier. Ich muss immer wieder sagen, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und ich habe keine Lösung. Aber wenn es dazu führt, dass Leute eher darüber reden oder vielleicht mal den Mut fassen. Was mich irritiert hat, war, dass plötzlich auch Medien das aufgegriffen haben. So die Hamburger Morgenpost mit irgendwelchen Insta-Bildern von mir. Dann gab es ein Interview in der Bunden und das war dann schon so, okay, wow.
Was passiert hier gerade?
So big ist es jetzt halt auch nicht.
Doch, weil so wenig Menschen darüber reden. Deswegen ist es big und deswegen ist es auch groß, das zu tun und das auch öffentlich zu machen.
Ich rede da so häufig drüber, dass mir das so gar nicht mehr auffällt. Es war eine überwältigt positive, starke Reaktion und ich war sehr angefasst so und stolz auf die Leute, dass sie es gemacht haben, aber habe dann auch gemerkt, ich habe für diese Menschen keine Lösung. Da muss man sich auch abgrenzen.
Ich glaube, das ist auch sowieso nochmal wichtig, gut, dass du das sagst, auch in Bezug eben auf diese Podcast-Folge. Das ist kein therapeutischer Podcast. Das sage ich immer wieder. Mein Podcast ist ein Podcast über das Leben, über Liebe. Es geht um Tod, um Trauer, um Depression, um alles, was zu diesem verdammten, scheiß, beschissenen, manchmal auch sehr geilen Leben dazugehört. Aber es ist kein therapeutischer Podcast. Aber du erzählst deine Geschichte, das, was du erlebt hast, was du gefühlt hast, wie es dir heute damit geht. Was ich auch, wenn ich mich wiederhole, toll finde, dass du das tust.
Danke.
Du hast ganz am Anfang mal gesagt, du hattest als Teenie Rituale morgens früh, um aus dem Bett zu kommen, Fenster aufmachen, Luft holen, immer dieselbe Musik hören. Hast du heute auch Rituale, die dir helfen, durchs Leben zu kommen?
Ich habe tatsächlich vor einigen Tagen noch ein Telefongespräch geführt mit einer Freundin und habe ihr gesagt, ich habe meine Rituale gerade ein bisschen aus den Augen verloren. Ich arbeite gerade sehr viel. Es passieren ganz viele tolle Dinge. Und ich muss mich öfter daran erinnern. Was mir unglaublich hilft, ist Sport, Kraftsport, Hörbücher und spazieren gehen. Ich muss aber wirklich sagen, momentan bin ich ein bisschen nachlässig. Und es ist auch gut, dass wir gerade so darüber reden, weil ich mich auch daran erinnern muss, wieder mehr Rituale einzubauen.
Struktur, sag's nochmal.
Ja, Struktur ist so wichtig. Ich bin momentan nicht gut da drin. Das wäre jetzt auch total gelogen, wenn ich sage, ja, ich stehe jeden Morgen um 8 Uhr auf und ich gehe jeden Abend um 22 Uhr ins Bett. Momentan, also in den letzten Wochen, Mist.
Du sagst, du machst deinen Traumjob trotz alledem. Du bist viel unterwegs, du lernst viele tolle Menschen kennen, du widmest dich wirklich spannenden Themen, auch bei Galileo. Gibt es etwas, was du dir ganz persönlich für dein Leben noch wünschst?
Boah.
Das ist die Endgegnerfrage, ne?
Ich habe mich davon verabschiedet, eigentlich mir noch Ziele zu setzen. Nicht, weil ich alles erreicht habe, sondern weil ich es geil finde, weil es mir hilft zu gucken, was passiert. Das Leben ist so voll. Die Welt ist so krass. Die hat aber auch, wir haben so viel Probleme und wir haben so viel Wunderschönes. Ich habe nicht unter Kontrolle, was passiert. Unsere Leben sind so davon abhängig, was in unserer Umgebung passiert. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen mit Corona. Das sehen wir mit dem Angriff auf die Ukraine. Dass ich aufgehört habe, mir Ziele zu setzen, weil ich den Flow mehr genieße. Einen ganz konkreten Wunsch. Meine Schwester hat sich ein kleines altes Boot gekauft und fertig gemacht. Und wir beide wollen in diesem Sommer versuchen, eine Nacht mal gemeinsam auf diesem Ding auf dem Wannsee in Berlin zu schlafen. Und das ist gerade der größte Wunsch. Das ist wirklich, das ist gerade etwas, wenn das klappt, bin ich happy und alles andere kann einfach kommen. Ich bin gespannt. Aber gemeinsam mit meiner Schwester einfach einen ganzen Tag auf dem Wasser zu sitzen und ins Wasser zu spucken und ein kaltes Bier zu trinken, das wünsche ich mir für die nächste Zeit. Das würde für den Augenblick reichen, dass wir das schaffen.
Ich glaube, das ist ein super schönes Schlusswort. Boah, Maike, ich freue mich so sehr, heute mal einen Einblick bekommen zu haben in dich. Also tausend Dank dafür, dass du dich so geöffnet hast und so viel aus deinem Inneren erzählst. Ich finde es nach wie vor immer noch nicht selbstverständlich, dass das Menschen tun, und ich kann das auch verstehen, wenn Menschen das nicht wollen oder nicht können. Umso faszinierender finde ich das, dass du es getan hast. Danke, dass du heute hier warst.
Vielen, vielen Dank, dass du mir zugehört hast.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.